Beckmann ist tatsächlich einer der Künstler in der Moderne, der sich am häufigsten selbst porträtiert hat. Seit seiner Jugend, fast schon bis ins hohe Alter, war das Selbstbildnis wie für viele eine Möglichkeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und Beckmann ist ein distanzierter, ein kritischer Beobachter, der einfach weiß immer um die Tragik der Zeit.
Herzlich willkommen bei Die So zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Unser heutiger Gast ist Dr. Oliver Kaase. Seine Visitenkarte muss sehr, sehr groß sein. Er ist nämlich, Achtung, stellvertretender Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, Sammlungsdirektor für die Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne in München, Sammlungsleiter Klassische Moderne sowie Referent für das Max-Beckmann-Archiv. Mit letzterem, also Max Beckmann, beschäftigt Kaase sich dieser Tage sogar besonders eingehend, denn am 25.11. startet eine große, von ihm mitkuratierte Beckmann-Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Überhaupt stehen die kommenden Wochen im Zeichen dieses vielleicht sogar wichtigsten Künstlers des 20. Jahrhunderts. Bei Griesebach wird am 1. Dezember das Selbstbildnis Gelb-Rosa versteigert. Eine veritable Sensation ist es doch, eines der wenigen Selbstporträts von Beckmann, die sich überhaupt noch in Privatbesitz befinden. Erwartet wird der höchste Preis, den je ein Bild in Deutschland erzielt hat. Es gibt mit anderen Worten kaum jemanden, der uns derzeit die Bedeutung dieses Künstlers und seiner Werke besser erläutern könnte als unser heutiger Gast. Herzlich willkommen in Folge 56 von Die Sucht zu sehen, lieber Oliver Kaase.
Danke, herzlich willkommen.
Dr. Oliver Kaase, Sie leiten die Abteilung Moderne Kunst der Pinakothek der Moderne, die sich ja bekanntlich in München befindet, und das seit genau zwei Jahrzehnten. Im September haben Sie nämlich 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Erzählen Sie uns etwas über Ihr Haus und seine Entwicklung.
Also die Pinakothek der Moderne ist das Museum für Moderne und Gegenwart, das eigentlich ein Jahrhundert zu spät gebaut wurde, nämlich erst im 21. Jahrhundert, weil München das ganze 20. Jahrhundert auf das eine große Haus gewartet hat, das diese wunderbaren Sammlungen zeigen kann, von einem Provisorium zum nächsten. Und insofern war das wirklich ein Meilenstein, dass in der direkten Nachbarschaft der alten, der neuen Pinakothek am Anfang des neuen Jahrtausends dieses zunächst mal durch Bürger finanzierte Projekt gebaut werden konnte. Und das war wirklich insofern auch visionär, als der Plan war, vier Museen unter einem Dach zu kombinieren, also Design, Architektur, Grafik, Kunst, mit diesen ganzen fantastischen Sammlungen in der großen, offenen, lichten Ausstellungsarchitektur. Und das ist was, was schon eigentlich in Europa und auch weltweit fast einmalig ist, weil all diese Sammlungen in sich von Weltrang sind und nun zusammen seitdem unter einem Dach arbeiten können und sich das auch eigentlich bei den Münchnern sehr gut etabliert hat, weil es gibt immer wahnsinnig viel zu sehen. Wir machen 20 bis 30 Ausstellungen im Jahr. Zurzeit zum Beispiel gibt es eine Ausstellung über das Fahrraddesign parallel zu der Beckmann-Ausstellung, die wir im Moment machen. Und insofern kann man auch immer am Wochenende für 1 Euro einfach einmal reinsneaken mit der Familie. Das ist sehr attraktiv. Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt gestellt haben nach 20 Jahren, war, was hat sich eigentlich verändert in den letzten 20 Jahren und wie möchte und wie wollen wir eine Sammlung heute präsentieren im Unterschied zur Zeit vor 20 Jahren?
Genau, denn Sie sind seit 2012 jetzt an Bord, feiern also dieses Jahr auch ein kleineres 10-jähriges Jubiläum, und genau das wollte ich Sie auch fragen. Wie haben sich die Themen und Positionen verändert, seit Sie angetreten sind?
Also ich bin vor 10 Jahren nach München auf diese Stelle des Sammlungsleiters für klassische Moderne gekommen. Und 20 Jahre sind wirklich eine dramatische Entwicklung für ein Museum für Moderne und Gegenwart, weil sich einfach unsere Gesellschaft und damit auch die Bedürfnisse in und für die Museen verändert haben. Ich würde sagen, vor 20 Jahren ging es eher darum, in großen Künstlerräumen diese fantastische Qualität der Malerei, ich sag jetzt mal Max Beckmann, Georg Baselitz, Ernst Ludwig Kirchner oder auch in Beuys, Josef Beuys Räume, zu präsentieren und im Grunde so einen Ort zu schaffen, der in gewisser Weise außerhalb des Alltags und der Realität ist. Also es ist schon so ein ästhetischer Tempel gewesen, was man auch der Architektur ablesen kann. Und ich denke, in letzter Zeit ist uns einfach sehr, sehr bewusst geworden, erstmal, dass es auch viel stärker um Unterhaltung geht im Museum, also die Bereiche der Gastronomie, der Shops, aber eben auch der Kunstvermittlung sind sehr, sehr viel wichtiger geworden. Also Museen sehen sich viel stärker im Zentrum der Gesellschaft, wollen gesellschaftliche Fragen verhandeln, bespiegeln, reflektieren. Das war im Grunde die Grundlage für unsere neue Sammlungspräsentation der Sammlung Moderne Kunst. Die heißt Mix and Match. Also es ging uns eben darum, nicht mehr einen chronologischen Gang durch die Kunstgeschichte zu machen, wo die Gattungen sauber getrennt sind, und man die Stile quasi durchläuft, sondern die Gattungen und die Medien zu mischen und Themen zu setzen, um einfach die Zugänge zu vereinfachen. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich heute es gewohnt sind, sehr, sehr viel schneller, sehr viel mehr Medien zu konsumieren und gleichzeitig, und das natürlich deshalb viel interessanter ist, eine Fotografie neben einer Installation, neben einem Gemälde zum Beispiel zu haben. Das hat damit zu tun, dass wir einfach nicht mehr so elitär sein wollen, sondern niederschwelliger, dass wir breitere Gesellschaftsschichten erreichen wollen, dass wir nicht mehr voraussetzen, dass man sich in der Kunstgeschichte gut auskennt. Und es hat natürlich auch mit den Lücken auf der Landkarte zu tun, die uns jetzt 20 Jahre später bewusst sind. Das bedeutet, wir haben natürlich viel zu wenig Künstlerinnen in der Sammlung, wie andere große Häuser auch. Wir haben im Wesentlichen nach Nordamerika geschaut und nach Westeuropa, teilweise ein bisschen nach Osteuropa. Also uns sind nicht nur die Stärken, sondern eben auch die Lücken und damit auch die Potenziale der Sammlung bewusst geworden. Und deshalb war das jetzt eigentlich eine Abenteuerreise, auch in die Depots zu gehen und zu schauen, was ist da eigentlich noch, was wir wieder zeigen wollen, was vielleicht vor 20 Jahren nicht so interessant war. Und wir haben eben dieses Konzept der Künstlerräume aufgegeben. Das heißt, es gibt keinen Baselitz-Raum mehr, keinen Beckmann-Raum, sondern es gibt Themen wie zum Beispiel den Wald oder die Gesellschaft oder die Migration oder Arbeit, wo wir einzelne von diesen Werken eben einspielen, aber in so einem thematischen Narrativ. Das ist was, was uns sehr viel Spaß gemacht hat, weil man eben auch mit den Kollegen ganz anders zusammenarbeitet, wie wenn jeder sein eigenes Reich, sag ich jetzt mal, bewirtschaftet oder bespielt. Und was einem natürlich auch sehr viel mehr Einblicke in die Sammlungsbereiche der Kolleginnen und Kollegen bietet. Und wir hoffen, dass sich das eben auch an die Besucherinnen und Besucher vermittelt, dass das ein neuer Zugang ist.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Kase, der Fundus Ihres Museums ist gewaltig. Ich habe eine Zahl gelesen, an die 2500 Werke der klassischen Moderne befinden sich im Besitz Ihres Hauses und der größte Teil davon lagert 20 Meter unter der Erde, nämlich in Ihren Depots. Welches sind denn jetzt die Sammlungsschwerpunkte, nachdem Sie alles gesichtet haben?
Ja, also die Sammlung Moderne Kunst hat insgesamt mittlerweile circa 20.000 Kunstwerke. Deshalb sind wir auch aktuell sechs Kuratorinnen und Kuratoren. Und die klassische Moderne ist natürlich ein Schwerpunkt. Und das ist auch ein besonderer Schwerpunkt, weil die Sammlung eigentlich erst im Rückspiegel, also nach dem Zweiten Weltkrieg, entstanden ist. Und München natürlich eher ich sag jetzt mal, ein bürgerlich-konservatives Milieu hat, im Unterschied zu anderen Städten in Deutschland, die sehr, sehr viel früher Avantgarde gesammelt haben. Ich sage zum Beispiel Essen, Hamburg, Halle, Erfurt, solche Städte waren viel früher. Und insofern ist das umso erstaunlicher, dass in München durch Stiftungen, Vermächtnisse, Schenkungen eben große Sammlungsblöcke erworben werden konnten. Und da gibt es einen ganz starken Schwerpunkt in der klassischen Moderne, im Expressionismus im weitesten Sinne. Also wir haben 20 Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, wir haben insgesamt 50 Gemälde der Brücke-Künstler, wir haben die europaweit größte Sammlung der Gemälde Max Beckmanns, das sind nicht weniger als 37, drei Skulpturen, wir haben das einzige Triptychon von Max Beckmann, das in Europa ist, neben dem Folkwang in Essen, die anderen sind alle in den USA. Wir haben eine großartige Kleesammlung. Es gibt, wie gesagt, viel Brücke, Nolde, Heckel, Schmidt-Rottluff. Daneben einzelne Meisterwerke aus der Bauhauszeit. Es gibt auch Dinge, die es nicht gibt. Zum Beispiel Dada und Konstruktivismus ist kein Thema. Wir haben eine fantastische Surrealismus-Sammlung. Das war ehemals eine Privatsammlung von Theo Wormler. Da sind wirklich Hauptwerke von Magritte Dalí und Max Ernst dabei. Und insofern ist es wirklich die Qual der Wahl, wenn man weiß, man kann 98% der Sammlung nicht präsentieren. Sie haben das angesprochen, die 2% auszuwählen. Aber die Erfahrung, die wir in letzter Zeit eigentlich machen, und ist, wenn man interessante Räume entwickelt, in denen bestimmte Werke der klassischen Moderne den Ton setzen, zum Beispiel Kokoschkas Auswanderer in einem Raum, der der Migration gewidmet ist, dann wird der zweite und dritte Kokoschka nicht unbedingt vermisst und dann ist es eben auch gar nicht nötig, zum Beispiel immer einen ganzen Raum mit Werken von Ernst Ludwig Kirchner zu haben.
Stimmt. Zu Ihrem Job gehört also, so stelle ich mir ebenfalls vor, naturgemäß viel Verwaltung und Management, andererseits aber auch die Entscheidung über die Anschaffung neuer Werke. Die interessantesten Kunstwerke also zu identifizieren und sie auch zu orten, wie lautet da Ihr ganz persönlicher Kriterienkatalog? Also wie gehen Sie vor? Was beziehen Sie ein? Was ignorieren Sie geflissentlich?
Also das ist eine gute und eine schwierige Frage. Tatsächlich ist das mittlerweile so, gerade in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, dass da sehr viel administrative Tätigkeiten zu verrichten sind, auch sehr viel koordinierende Tätigkeiten in einem Haus, das von vier Museen bespielt wird, mit so einem dynamischen Programm. Für die Erwerbungskriterien ist zunächst mal entscheidend, wie groß das Volumen ist, finanziell, mit dem man erwerben kann. Und das ist in den Staatsgemäldesammlungen in München effektiv eigentlich ein Nullsummenspiel, weil es gar keinen Erwerbungsetat gibt. Also wenn wir Werke erwerben wollen, mittlerweile, dann brauchen wir die Unterstützung unseres sehr dynamischen und großartigen Freundeskreises PIN und die Unterstützung weiterer Förderer oder privater Sponsoren. Also das ist was, was wir nicht von heute auf morgen machen, sondern diese Erwerbungen sind, wenn es keine Schenkungen sind, wirklich langfristige Strategien, bei denen man einfach schaut, wo Schwerpunkte in der Sammlung da sind, die man dann einfach versucht zu verstärken. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren ein Gemälde von Paul Klee erworben. Das war der Pastor Kohl, der eine Zeit beinhaltet, die in München in der Sammlung schon vertreten war, aber mit einem Werk, das im Grunde diese ironisch groteske Seite von Klee eigentlich zum Ausdruck bringt. Und aus diesem Bereich, der war in der Sammlung eben nicht vertreten, dann prüft man natürlich zunächst mal die Provenienz des Werkes. Die Qualität steht an erster Stelle. Und das ist ein Werk, das eben direkt aus dem Nachlass der Familie kam und im Grunde nie auf dem Markt war, wo wir dann eben auch die Möglichkeit hatten, über einen längeren Zeitraum hinaus in großem Vertrauen zum Nachlass Klee, zur Familie Klee, die Mittel zu sammeln, um das Werk zu erwerben. Das ist im Bereich der Fotografie zum Beispiel natürlich ganz anders, aber bei den großen Gemälden der klassischen Moderne sind das wenige große Erwerbungen, die man alle paar Jahre durchführen kann. Umso wichtiger ist es, mit Sammlern zusammenzuarbeiten, die uns auch Dauerleihgaben geben, um bestimmte Themen zeigen zu können oder Künstler, die wir nicht in der Sammlung haben. Zum Beispiel die Neue Sachlichkeit, München auch, wirklich eine große Sammlung, aber eine, die diese Themen der Architektur zum Beispiel und der Straße überhaupt nicht beinhaltet. Das sind alles Porträts und Figurenbilder in so einem neoklassischen Stil. Also da gibt es gar nichts Sozialkritisches, sage ich jetzt mal, von George Grosz oder Dix. Das ist nicht das Münchner Thema. Es gibt eine wunderbare Sammlung, Neue Sachlichkeit, die zum Beispiel zwei Fabrikporträts in Hamburg beinhaltet von Karl Grossberg. Könnten wir nicht kaufen. Und da geht man einfach dann langfristige Kooperation mit Sammlern ein, um diese Dinge eben als Dauerleihgaben in der Sammlung präsentieren zu können. Unter der Voraussetzung, dass sie eben nicht im Depot sind. Also man muss sich dann schon auch immer sicher sein, dass die Werke möglichst lange und möglichst sichtbar in der Sammlung hängen.
Ja, jetzt kann man im Kunstmarkt was ganz Interessantes beobachten. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 wird ja vermehrt in Kunst als Wertanlage investiert. Und jetzt momentan, während sich alles andere gerade verlangsamt, also der Immobilienmarkt stagniert, die Kryptowährungen brechen ein, bleibt der Kunstmarkt eigentlich relativ stabil. Jetzt sind Sie aus einem anderen Segment, klar, Sie sind im Museum, aber vielleicht haben Sie trotzdem eine Theorie, wie das dazu kommt.
Also ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass Kunstwerke von großer Bedeutung einfach in höchstem Maße knappe und begehrte Güter sind und die natürlich sehr, sehr viele Werte beinhalten, die begehrenswert sind. Das sind häufig Produktionen von Genies, die natürlich eine gewisse Aura haben, von denen jeder weiß, es gibt nur 5 oder 10 oder 20 davon. Das hat natürlich auch was mit einem Image zu tun, das man sich verleiht, wenn man ein Werk von, ich sag jetzt mal, Andy Warhol oder Basquiat oder Max Beckmann erwirbt. Und
Haben Sie, apropos, den russischen Außenminister auf Bali mit dem Basquiat-T-Shirt gesehen? Der wurde da fotografiert.
nein, habe ich nicht gesehen. Das kann man machen.
Ja, kann man machen.
Also ich denke, dass das dadurch eben durch die Knappheit der Ware und die hohe Qualität und auch der Erhaltungsgrad, der ja meistens dann nicht gefährdet ist, was angesichts der, gerade im globalen Bereich, angesichts der vielen neuen Menschen mit sehr, sehr viel Geld, ein absehbarer Prozess ist, der es uns aber natürlich als Museen auch immer schwieriger macht, große Sonderausstellungen zu veranstalten, weil wir natürlich die Versicherungswerte dann auch ein bisschen anpassen müssen an die realen Marktwerte. Und das ist teilweise natürlich absurd, weil dann entsprechend die Transportkosten, die Transportvoraussetzungen und die Versicherungsprämien steigen. Und insofern sehe ich das immer wenigstens mit einem weinenden Auge, was da passiert und was es uns dann natürlich nicht leichter macht. Ich sage jetzt zum Beispiel Ausstellungen über Andy Warhol oder Francis Bacon, oder auch über Max Beckmann zu machen.
Diese Aura, dieses Charisma und diese Einzigartigkeit, von der Sie gerade gesprochen haben, die trägt jetzt, denke ich, auch mit dazu bei, dass die Aktivisten die Kunst entdeckt haben. Ja, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Im August haben sich zwei davon der letzten Generation, so nennen sie sich, bei ihren Kollegen in der alten Pinakothek an einem Rubens-Gemälde festgeklebt. Rahmen- und Wandbespannung haben dabei Schaden genommen, konnte man lesen. Haben die Museen, die sich vor Anschlägen ja auch nur bis zu einem ganz gewissen Grad schützen können, eigentlich insgeheim schon länger mit dieser Art von zivilen Ungehorsam gerechnet?
Also, dass die Klimaaktivisten irgendwann nach München kommen, das war wirklich abzusehen. Wir haben das lange beobachtet, auch die Kollegen, die für die Sicherheit verantwortlich sind und sich eben auch ausgetauscht mit den anderen Häusern in Dresden zum Beispiel. Und insofern war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Die Sicherheitsvorkehrungen müssen in diesen Zeiten so erhöht werden, dass es leider auch für viele normale, sage ich jetzt mal, Museumsbesucher, die ein ernsthaftes Interesse an der Kunst haben, immer schwieriger wird, in die Häuser zu kommen. Das ist was, was wir ja eigentlich nicht wollen, aber wir müssen Taschen kontrollieren. Wir müssen die Leute auffordern, ihre Mäntel abzugeben. Wir müssen den Besuch schwerer machen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass was passieren kann. Und man kann es trotzdem nicht ausschließen, weil das haben ja viele Kolleginnen und Kollegen auch schon gesagt. Wir wollen ja keine Situation wie an den Flughäfen, wo man mit Körperscannern und Durchleuchtung der Taschen arbeiten muss. Aber wenn es so weitergeht, wird es dazu, wenn das überhaupt finanzierbar ist, gar keine Alternative mehr geben. Der Fall, der in München passiert ist, lief so ab, dass die Polizei sehr schnell da war und die Restauratoren auch natürlich unterstützt haben, diese Personen von den Rahmen so zu entfernen, dass die historischen Barockrahmen möglichst wenig Schaden
Ja,
nehmen.
wie muss man sich das vorstellen? Also Sie sagen, die Polizei war sehr schnell da, aber wie lange kleben diese Menschen de facto dann? Also wie lange dauert es mit diesen Lösungsmitteln, die wieder zu entfernen?
Also zunächst mal geht es darum, dass man die Öffentlichkeit reduziert, die besteht, weil je mehr Aufmerksamkeit, desto größer ist ja auch der Anreiz, sowas weiter zu tun.
Sprich, die Leute, die ihr Handy zücken, werden gebeten, wahrscheinlich, ja, das nicht zu tun oder den Saal zu verlassen damit.
Ja, also ich möchte jetzt nicht über Sicherheitsdetails sprechen, aber es ist ja selbstverständlich, dass man zunächst mal versucht, eine klare Situation herzustellen, dass man den Saal sperrt, dass der Polizeieinsatz einfach von der Polizei auch geleitet wird. Dann muss man sich natürlich austauschen, wer unter welchen Umständen, ob die Aktivisten quasi freiwillig oder unter Zwang nur gelöst werden können. Das dauerte dann am Ende etwa, ich würde sagen, 30 bis 60 Minuten. Die Situation ist einfach die, dass man immer zu spät kommt, weil diese Aktionen so schnell sind, dass teilweise sogar akkreditierte Fotografen dabei sind und diese Dinge sofort dokumentiert werden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem der Berichterstattung. Das ist so lange attraktiv für Klimaaktivisten weiterzumachen, auch stärker zu eskalieren. Wir sehen ja jetzt Fälle, dass Farbe, sogar Öl, auf Gemälde geschüttet wird. Solange die Aufmerksamkeit dafür von medialer Seite vorhanden ist, gibt es keinen Anreiz, damit aufzuhören, obwohl das natürlich ein grotesker Unsinn ist. Wir arbeiten ja alle am gleichen Ziel. Auch die Museen bemühen sich ja, klimaneutraler zu werden. Insofern sind die inhaltlichen Zusammenhänge, zum Beispiel zum bethlehemitischen Kindermord, geradezu grotesk. Wir schätzen alle die Motive und verurteilen die Mittel mittlerweile stärker denn je, weil die Schäden, die an den Werken bleiben, werden stärker und man möchte sich nicht ausmalen, was passiert, wenn unverglaste Werke mit solchen Flüssigkeiten beschüttet werden.
Sucht man eigentlich in dieser Zeit, in dieser grotesken Situation irgendwie das Gespräch oder versucht man von Museumsseite aus Schlimmeres zu verhindern, wenn das überhaupt möglich ist?
Sie fragen jetzt konkret nach nach dem Gespräch mit den
Ja,
Aktivisten.
nach dieser irren Situation.
Also zunächst mal versucht man, Handgemenge zu vermeiden und die Aufsichten entsprechend zu instruieren, dass weder die Menschen noch die Kunst Schaden nimmt. Das ist ja eine relativ heikle Situation. Und die Botschaften, die von Seiten der Aktivisten gesetzt werden, die werden sowieso gesetzt in den Statements, die sie formulieren oder in den Banderolen, die sie auslegen. Und darüber hinaus gibt es auch eigentlich überhaupt keinen Gesprächsbedarf. Das ist natürlich eine Form von fehlgeleitetem Fanatismus, möchte ich fast sagen, der außerhalb der Diskussion ist. Man ist damit beschäftigt, die Maßnahme durchzuführen und von polizeilicher Seite natürlich auch geleitet, das vernünftig zu Ende zu verbringen. Was man tun kann, ist natürlich Hausverbote auszusprechen und mit den anderen Häusern zu kommunizieren. Das ist das, was passiert. Aber es gibt ja wirklich eine große Reihe auch unterschiedlicher Organisationen, die auf dem gleichen Gleis weiterfahren.
Ja. Ihr Haus hat, haben Sie vorhin schon erwähnt, die europaweit größte Sammlung von Gemälden von Max Beckmann. Und jetzt am 25.11. eröffnen Sie eine neue Ausstellung. Erzählen Sie doch mal, welchen Schwerpunkt hat die? Wie heißt sie überhaupt?
Also am 25.11. eröffnen wir eine große Sonderausstellung zu Max Beckmann, die heißt einfach Departure, also Abfahrt oder Aufbruch. Die hat einen englischen Titel, weil das Werk, das diesen Titel trägt, von Max Beckmann englisch gesetzt wurde. Das ist das große Triptychon aus dem Museum of Modern Art in New York. Das heißt Departure. Das hat das Museum 1942 dort erworben. Und der Hintergrund ist ein bisschen, dass wir nicht nur die größte Gemäldesammlung in Europa haben, sondern dass wir dieses fantastische Max Beckmann Archiv im Haus haben, das von der Enkelin des Künstlers von Mayen Beckmann durch eine fantastische Schenkung vor einigen Jahren bereichert wurde, wo die Nachlässe der Familie sind. Und das muss man sich vorstellen, das ist die komplette Bibliothek von Max Beckmann, das sind seine privaten Fotoalben, das sind Tagebücher, das sind Skizzenbücher. Das sind sogar private Filme, Briefe, Dokumente. Und das sind alles wunderbare Dinge, die viel über sein Leben erzählen, die aber eigentlich außer einigen Beckmann-Experten eigentlich niemandem bekannt sind.
Doch, Herrn Martin Mosebach, der hat mir nämlich neulich davon vorgeschwärmt.
Genau, Mosebach hat tatsächlich schon für die Freunde des Max-Beckmann-Archivs, also der Verein, der das Archiv fördert, die machen einmal im Jahr eine große Veranstaltung in München und da werden hin und wieder Schriftsteller eingeladen, die dort Vorträge halten. Und Martin Mosebach war tatsächlich einer davon. Wir haben auch schon mit Neo Rauch zum Beispiel über Max Beckmann gesprochen. Oder Florian Illis hat den Vortrag über Beckmann und Gottfried Benn gehalten. Also das Archiv und die Sammlung zusammenzubringen, das war die Idee und die Materialien und die Gemälde zu verknüpfen. Und das Thema, das war mir eben wichtig, ein Thema zu finden, was interessant ist. Und das Thema ist eigentlich die Reise oder eben die Abfahrt, weil es wirklich sehr, sehr viele Beckmann-Ausstellungen gab und gibt. Und Beckmann natürlich gerade in Deutschland sehr bekannt ist und ich das nicht mehr für notwendig hielt, eine chronologische Beckmann-Ausstellung zu machen, sondern zu überlegen, was könnte ein Thema sein, das es bei Beckmann eben noch gar nie gab bei einer großen Ausstellung, was wir gut bedienen können mit diesen Archivalien und was uns irgendwie beschäftigt. Und das war eine Zeit, 2019 habe ich angefangen, darüber nachzudenken, mit meiner Kollegin Christiane Zeiler, der Co-Kuratorin, wo natürlich der Massentourismus eine große Rolle gespielt hat. Dann kam eben die Pandemie, wo das Reisen eben gar nicht mehr möglich war. Mittlerweile haben wir mit in Anführungszeichen Reisephänomen zu tun, kriegsbedingte Flucht- und Migrationsbewegungen sind, also Ukraine, Russland etc. Und insofern hat das Thema des Reisens eben ganz viele Facetten, heitere, tragische, fröhliche, traurige. Das vereint das Leben von Beckmann alles in sich. Das ist jemand, der wahnsinnig gern an die Meere gereist ist, sowohl an die Nordsee als auch ans Mittelmeer, das geliebt hat, in den Grand Hotels zu sein, der die Städte bereist hat, der ein Flaneur war, auf der einen Seite, auf der anderen Seite als entarteter Künstler 37 Deutschland verlassen hat und ins Exil gegangen ist, nach Amsterdam, da 10 Jahre festsaß und eben überhaupt nicht mehr reisen konnte, nur noch in Gedanken oder lesend gereist ist und dann in den letzten 3 Jahren diese große Abfahrt oder Abreise, wie er das selbst genannt hat, nach Amerika, sein Sehnsuchtsziel, und da dann einfach auch noch 3 Jahre war und gereist ist bis zu seinem letzten Tag quasi gemalt hat, an dem Triptychon Argonauten, auch das ist ja ein Reisestoff im Mythos, und auch auf einem Spaziergang tatsächlich zum Central Park in New York einen Herzinfarkt erlitten hat, also der auch quasi in der Bewegung gestorben ist, und insofern ist Beckmann in Bewegung. Beckmann auf Reisen, das Thema vom ersten Triptychon bis zum letzten, die Argonauten aus der National Gallery und das Departure aus dem MoMA und unser eigenes Versuchungstriptychon, das ist so ein bisschen das Narrativ. Und dazwischen ist eben die Passage von Beckmann, wo wir Kapitel haben, die heißen das Hotel, das Fenster, Transit, das Meer, wo wir ein Filmkapitel haben und auch mit ihm in sein Studio gehen, Kosmos Atelier, wo man ein bisschen Einblick bekommt in die Bücher, die er gelesen hat und die Objekte, die er gesammelt hat.
Ja. Im Besitz der Pinakothek ist ja auch sein berühmtes Selbstbildnis in Schwarz aus dem Jahr 1944. Unter den zahlreichen Selbstbildnissen des Künstlers, so heißt es auf ihrer Website, ist dies vielleicht eines der bittersten. In welcher Situation hat er es gemalt? Ich nehme mal an, es wird eher nicht zu sehen sein jetzt in Ihrer Ausstellung.
Doch, das zeigen wir tatsächlich auch. Das
Okay.
ist 1944 entstanden, das zeigen wir in dem letzten großen Raum, wo es um seine Stillleben und seinem Studio geht, Kosmos Atelier. Das ist ein Bild, was kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist, in Amsterdam, was in der radikalen Reduktion auf die Farben Schwarz und Weiß besonders ist, weil es eben einen Künstler zeigt, der zweifelt und gleichzeitig sich trotzig behauptet. Man muss sich vorstellen, dass das natürlich eine Zeit war, wo Max Beckmann wirklich verzweifelt war, wo es ihm gesundheitlich sehr schlecht ging und der sich eben trotzdem, wie eigentlich immer in seiner Kunst, behauptet hat. Und in diesem Selbstbildnis ist es eben so, dass er sich nach rechts über die Stuhl Lehne neigt dem Betrachter zu, also es ist eigentlich ein monumentaler Kopf, wo sich erst nach und nach eigentlich aus dem Dunkel dieses schwarzen Bildes diese Gesichtszüge herausschälen, die eigentlich einerseits voller Trauer und Skepsis, andererseits aber auch von großer Kraft und von Widerstand geprägt sind. Und diese Ambivalenz, glaube ich, und dieser direkte Bezug zum Betrachter, zur Betrachterin als Gegenüber sind was eben eine große Intensität hat, auch heute noch, 44, wenn man dieses Bild anschaut und diesen Mann sieht, der sich versucht, eben gegen diese bittere Realität zu behaupten. Und das hat er eben geschafft, indem er hochdiszipliniert und mit großer Energie, mit allen Kräften, die ihm zur Verfügung standen, eben an seiner Kunst, an seiner Mission festgehalten und daran weitergearbeitet hat.
Was sagt uns also auf den wirklich vielen zahlreichen Selbstbildnissen von Beckmann? Was sagt uns die Gewichtung der Physiognomie? Denn sein übergroßer Kopf fällt auf und scheint sogar eine Art künstlerisches Markenzeichen gewesen zu sein.
Ja, Beckmann ist tatsächlich einer der Künstler in der Moderne, der sich am häufigsten selbst porträtiert hat, in Gemälden, aber eben auch in der Grafik, und der eben eine sehr eindrückliche Physiognomie hatte. Das wusste er auch. Der Kopf ist dieser vierschrötige, kräftige Kopf mit dem kurzen Hals. Das ist wirklich, das erkennt man sogar im Schatten und im Profil. Auch das hat er in seinen Gemälden häufig angewandt. Seit seiner Jugend fast schon bis ins hohe Alter war das Selbstbildnis, wie für viele andere Künstler der Moderne einfach auch eine Möglichkeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und Beckmann ist ein distanzierter, ein kritischer Beobachter, der einfach weiß immer um die Tragik der Zeit, also in einem zeitgeschichtlichen Sinne, aber eben auch um den Menschen, den er immer wieder dargestellt hat, als jemand, der gefangen ist durch Begierde oder durch Ruhm, der im Grunde unfrei ist, weil er diesen ganzen weltlichen Dingen hinterherläuft. Das hat er immer dargestellt, der gefesselte Mensch, der gefolterte Mensch. Und insofern sind die Gesichtsausdrücke von Max Beckmann eigentlich auch, zumindest auf seinen Selbstbildnissen, nie heiter, sondern es gibt immer diese Distanz und diese etwas heruntergezogenen Mundwinkel und diesen klaren Blick. Also er ist derjenige, der die Gesellschaft durchleuchtet und sieht. Und der Kopf ist natürlich auch ein Kopf, der standhält diesen ganzen Gefährdungen. Und der Kopf ist aber natürlich auch, wie soll ich sagen, ein Markenzeichen und auch ein bisschen ein Schutz, weil wenn man die Tagebücher zum Beispiel liest von Beckmann oder Briefe, man sieht schon, dass das eigentlich ein hochsensibler, ein empfindsamer Mann war, der eben diese Kunst auch brauchte, um Struktur zu haben, um diesen ganzen Katastrophen zu trotzen, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich auch ausgezeichnet hat.
Apropos Reise und das Thema Ihrer Ausstellung, München und Max Beckmann haben ja eine ganz schicksalshafte Verbindung dort, nämlich, also im Haus der Kunst, hat Hitler 1937 die erste von insgesamt 8 der sogenannten großen deutschen Kunstausstellungen eröffnet. Erzählen Sie uns vielleicht zunächst etwas über den Zweck dieser überregionalen Ausstellung der Nazis.
Ja, tatsächlich ist das Haus der deutschen Kunst, hieß das damals, ist mit diesen großen Ausstellungen eingeweiht und für diese Ausstellung gebaut worden. Das war die Idee, dass man so etwas wie eine nationaldeutsche Kunst formatiert und in diesen riesigen Ausstellungen dem deutschen Volk nahebringt und natürlich die Tugenden verherrlicht, die die Nationalsozialisten für erstrebenswert hielten. Und die Perversion bestand eigentlich darin, dass man vorher sogenannte entartete Kunst in den deutschen Museen, also 100 Häuser in ein paar Wochen beschlagnahmt hat und die sogenannte entartete Kunstausstellung im Hofgarten stattfand. Die ist einen Tag später eröffnet worden, die große deutsche Kunstausstellung. Und Max Beckmann hat diese Eröffnungsrede von Adolf Hitler, die im Radio übertragen wurde, zur großen deutschen Kunstausstellung im Haus der deutschen Kunst gehört. Und das ist wirklich eine Hetzrede gegen die modernen Avantgarden in Teilen, die eben so klar ist, dass die Künstler und Künstlerinnen natürlich auch um ihr Leben fürchten mussten. Beckmann hat lange versucht, das zu ertragen. Er ist ja 33 schon in Frankfurt entlassen worden, ist aber in Deutschland geblieben, ist dann nach Berlin gegangen, wo er in größerer Anonymität noch gearbeitet und gelebt hat und hat seinem Kunsthändler gesagt, dass er sich eben durchaus als deutscher Künstler versteht und ist zunächst in Deutschland geblieben. Und als er diese Rede gehört hat, war ihm dann klar, dass er das Land verlassen muss. Und dann ist er eben mit Quappi und ihrer Schwester nach Amsterdam gefahren.
Und zwar am Tag darauf, gell?
Am Tag darauf, wir haben den Taschenkalender, aus dem das Datum auch klar hervorgeht. Da steht Max sehr nervös, weil die Frage ist ja auch, wie gut ihm das gelingt. Und Amsterdam sollte eben nur eine Zwischenstation sein. Also auch das ist ein Transitthema. Man wollte weiter nach Frankreich oder dann in die USA, was eben nicht gelang, als der Krieg ausbrach. Und insofern waren das dann eben ja 10 Jahre, die Beckmann in Amsterdam blieb. Und er war eben einer der Künstler, die schon sehr, sehr früh im Unterschied zu anderen, also eigentlich schon 32, 33, von den Nationalsozialisten als entartet, diffamiert waren. Er war einfach ein sehr erfolgreicher Künstler in den 20er Jahren.
Auch Professor.
Auch Professor, und er war ein Künstler, der natürlich auch von jüdischen Kunsthändlern vertreten und gehandelt
Ja.
wurde. Und jemand, der einen expressionistischen, avantgardistischen Kontext hatte. Und insofern war Max Beckmann auf dieser Ausstellung Entartete Kunst mit, ich glaube, einem Dutzend Gemälden, also einer der am stärksten diffamierten vertretenen Künstler. Und kurioserweise gibt es aber, haben wir jetzt gesehen, in seinem Nachlass auch eine Postkarte, also eine der offiziellen Postkarten, die in diffamierender Absicht produziert wurden, wo die Gemälde von, ein Gemälde von Max Beckmann, der Strand drauf zu sehen war, und im Nachlass von Beckmann ist tatsächlich eine dieser Postkarten, und die stellen wir auch in der Ausstellung eben aus.
Das heißt, er hat sie aufgehoben.
Wer hat sie aufgehoben oder die Familie hat sie aufgehoben? Kurioserweise ist aber natürlich bis heute auch auf dem Kunstmarkt und er in den USA hat eben dieses Label des entarteten Künstlers natürlich dafür gesorgt, dass Beckmann eben als Held des Antifaschismus immer gerade in den USA gesehen wurde und das MoMA Departure 42 erworben, teilweise zusammen mit Picassos Guernica ausgestellt, obwohl Beckmann eigentlich immer ein sehr explizit ein unpolitischer Künstler war, der gesagt hat, Politik ist nicht das Thema der Kunst, es geht um größere und metaphysische Fragen. Und doch ist er natürlich in Amerika immer als der deutsche Held der Moderne und als antifaschistischer Künstler wahrgenommen und gesammelt worden.
Ja. Was macht ihn denn abschließend aus deutscher Perspektive zu einem der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts?
Also ich glaube, Beckmann ist aus deutscher Perspektive ein so wichtiger internationaler Künstler zunächst mal, weil er einer der gar nicht so vielen deutschen Künstler ist, die international wirklich erfolgreich waren und früh gesammelt wurden. Dann natürlich auch, weil Beckmann eigentlich wirklich ein europäischer Künstler ist, der einerseits sich sehr, sehr viel mit den alten Meistern auseinandergesetzt hat, auch also mit der deutschen Malerei des späten Mittelalters und der Renaissance, das war eben sehr, sehr wichtig. Und er ist auch immer in die Museen gegangen, ins Städel, in die alte Pinakothek. Also es gibt sehr, sehr viele Altmeisterbezüge. Aber Beckmann ist eben auch ein Künstler, der in Frankreich reüssieren wollte, der sehr, sehr genau verfolgt hat, was Picasso gemacht hat, auch was Matisse gemacht hat, der extra nach Paris gezogen ist, um in Frankreich auch den Kunstmarkt zu erobern, muss man sagen, was ihm nicht gelang. Und Beckmann ist ein Thema, der natürlich vom Expressionismus, zunächst mal vom Spätimpressionismus, vom deutschen Expressionismus geprägt ist, der aber einfach Themen behandelt, die so existenziell sind, dass er kein deutscher Künstler ist. Also wenn es um die Sehnsucht des Menschen nach dem Unbegrenzten geht, wenn es darum geht, die Fesseln des Materiellen, des Sinnlichen, der Außenwelt hinter sich zu lassen, um aufzubrechen ins Transzendente, wenn es darum geht, Menschen zu porträtieren, und das hat er auch auf besonders herausragende Art getan, wenn es darum geht, die Gesellschaft der Weimarer Republik zu porträtieren. Auch das hat Max Beckmann auf unvergleichliche Weise getan. Dann ist das was absolut von internationaler, nicht zu sagen von globaler Relevanz ist. Und natürlich ist es einfach die Qualität der Malerei. Also Beckmann ist ein, wie wir jetzt sehen, wenn wir die Originale auspacken und installieren, ist es wirklich ein großartiger Kolorist, ist ein Farbmagier, der auch hochkomplexe Entstehungsprozesse der Bilder hat und einer von einer malerischen Vitalität ist und einer Kraft, die es eben möglich macht, diese Bilder auch ohne diese ganzen komplexen Inhalte einfach zu genießen. Er schafft es eben auch diese philosophischen Themen, die ja nicht ganz einfach sind, auch weil er wirklich sehr, sehr viel gelesen hat und auch verschiedene Weltreligionen und Philosophien verknüpft hat, das auf eine überzeugende, auf eine sinnliche, auf eine sehr konkrete und zeitlose Art ins Bild zu setzen. Und das ist was, dem kann man sich in dieser Intensität eigentlich kaum entziehen. Im Gegenteil, es gibt Menschen, die Beckmann deshalb nicht so sehr schätzen, weil sie diese Kraft und diese teilweise auch diese düstere Ausstrahlung, die die Werke auch haben, durch das viele Schwarz eigentlich gar nicht aushalten können. Aber wenn man sich drauf einlässt, ist das wirklich eine tolle Reise, die man eben auch durch diese Malerei antreten kann.
Und Sie dürfen die Werke auspacken. Schön, schönen Job haben Sie da.
Ja, das ist also die Kisten auszupacken, nachdem man sich 3 Jahre lang bemüht hat, verhandelt hat, die Leihanfragen gestellt. Das ist jeden Tag Bescherung, mehrmals Bescherung, und zwar 2 Wochen lang. Das sind wirklich die tollsten Momente, die man natürlich als Kurator in so einem Projekt hat, wenn das quasi von einer Kopfgeburt oder von einem Modell Realität wird. Das sind die Erlebnisse, für die man diesen Job macht am Ende.
Ja, sei Ihnen gegönnt.
Danke.
Herr Kase, wir stellen den Gästen in unserem Podcast am Ende immer die beiden gleichen Fragen. So auch Ihnen, obwohl es bei Ihnen natürlich auch schon wieder ein bisschen kompliziert werden dürfte. Denn die erste dieser Fragen lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Ah, okay.
Tja.
Die wäre ganz einfach zu beantworten. Das wäre aber auch ein bisschen plump, wenn ich das eigene
Ja, man Museum rechnet ein bisschen damit,
nennen möchte. Genau.
Ja.
Ich sage Ihnen mal ein ganz anderes Museum.
Ja.
Ich habe nämlich eine große Schwäche für Künstlermuseen, also für Museen, die Künstler eingerichtet haben. Und das wäre das Museum von John Soane in London, einem Malerarchitekten, der eine total verrückte Sammlung hatte und im Grunde diese Idee der Kombination von Sammlungen, Architektur und Fantasieszenen eigentlich in sein Haus gespiegelt hat. Das ist, als würde man durch Bühnenbilder und Kulissen eines durchgedrehten Romantikers wandern. Und das ist ein ziemlich besonderes Erlebnis, das zu sehen.
Toll, toller Tipp. Jetzt zum Schluss dürfen Sie sich jedes Kunstwerk auf der Welt aussuchen. Ich schenke es Ihnen. Sie dürfen es dann behalten. Aber welches wäre es?
Also bei Kuratoren sind es natürlich immer Kunstwerke, mit denen man sich gerade irgendwie beschäftigt. Ich würde tatsächlich ganz gerne das Departure aus dem MoMA hier behalten.
Okay.
Die Kollegen hätten damit Schwierigkeiten, aber das ist natürlich eines der ganz großen Kunstwerke des 20. Jahrhunderts.
Ja. Lieber Herr Kase, wir danken Ihnen für dieses interessante Gespräch.
Ich bedanke mich.
Das war Folge 56 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle zwei Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.